SWR 2 Forum.
Angst vor Trisomie 21. Sollen Krankenkassen vorgeburtliche Bluttests bezahlen? Am Mikrofon ist Sonja Striegel. Morgen berät der Bundestag darüber, ob Krankenkassen künftig einen Bluttest bezahlen sollen, der eine Trisomie 21 beim ungeborenen Kind aufspürt. Das ist das sogenannte Down-Syndrom. Dieser Test ist im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung risikolos. Es genügt nämlich, der Mutter einfach Blut abzunehmen, denn ab der 8. Schwangerschaftswoche finden sich hier Gene des Kindes. Allerdings gibt es ethische Bedenken. Kritiker befürchten, dass sich dann mehr Frauen und Paare für eine Abtreibung entscheiden. Warum ist die Angst vor einem Kind mit Down-Syndrom so groß? Welche Form der Unterstützung bei ihrer Entscheidung benötigen werdende Eltern? Und muss die Gesellschaft ihre Vorstellungen von Norm und Abweichung überdenken? Das sind unsere Fragen in diesem SWR2-Forum. Mit der Autorin Dr. Amelie Mahlstedt aus Leipzig. Sie ist Mutter von Lola, einem Mädchen mit Down-Syndrom, und hat auch über das Leben und Lernen ihrer Tochter ein Buch geschrieben. Frau Mahlstedt, wie viel wollten Sie über die Gesundheit von Lola wissen, als Sie mit ihr schwanger waren?
Ich wusste während der Schwangerschaft nicht, dass meine Tochter eine Trisomie 21 haben würde, und habe während der Schwangerschaft auch überhaupt gar keine Vorsorgeuntersuchung machen lassen, weil ich mir in der vorherigen Schwangerschaft überlegt hatte, will ich ein Kind mit Down-Syndrom, ja oder nein? Und wenn ich es wüsste, würde ich mich dagegen entscheiden, und habe für mich entschieden, ich würde es so oder so haben wollen, und konsequenterweise habe ich die Vorsorgeuntersuchung dann nicht machen lassen. Und natürlich in der Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, dass ich kein Kind mit Down-Syndrom bekommen würde, habe es dann aber bekommen und ja.
Sind mit dieser Entscheidung dann auch gut klargekommen? Vielleicht nach anfänglichen, ja, auch Schwierigkeiten, glaube, das kann man auch sagen. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Dieser Bluttest, der jetzt von den Krankenkassen übernommen werden soll, Prena-Test, den gibt es schon seit ein paar Jahren. Jetzt wird darüber diskutiert, soll er Kassenleistung werden oder nicht, unter bestimmten Umständen. Was halten Sie davon? Sollen die Kassen das übernehmen?
Nein, auf keinen Fall.
Warum nicht?
Weil dadurch im Grunde eine sehr deutliche Empfehlung, finde ich, ausgesprochen wird, diesen Test auch durchzuführen. Die Schwelle wird nochmal abgesenkt, dass Frauen diesen Test durchführen und ohnehin schon unter einem großen Rechtfertigungsdruck stehen bzw. gedrängt werden, mit so einem Test dann eigentlich fast so eine Abtreibung auch durchzuführen. Und ja, das halte ich für sehr schwierig.
Mein zweiter Gast ist der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Professor Peter Dabrock. Er ist auch evangelischer Theologe. Herr Dabrock, viele hätten von Ihnen erwartet, dass Sie sich gegen die Kostenerstattung des Bluttestes aussprechen. Sie sind aber dezidiert dafür. Warum?
Grüß Gott erstmal, und vielleicht als erster Disclaimer, ich spreche für mich persönlich und spreche nicht für den ganzen Ethikrat. Das ist, glaube ich, auch erstmal wichtig, weil wir im Ethikrat die Pluralität der Gesellschaft widerspiegeln sollen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass wir da unterschiedliche Auffassungen dazu haben. Zu Ihrer Frage, ich bin nicht mit Pauken und Trompeten dafür, dass dieser Test eingeführt wird, nur angesichts dessen, dass wir, glaube ich, seit 1986 schon die Fruchtwasseruntersuchung als Regelleistung bei sogenannten Risikoschwangerschaften haben, sehe ich keinen hinreichenden Grund zu sagen, dass wir das jetzt nicht machen, wenn wir die nicht-invasiven Bluttests haben. Wenn wir das eine zulassen oder zugelassen haben, meine ich, müssen wir das andere auch zulassen, oder wir fahren insgesamt, wie es Frau Mahlstedt für sich entschieden hatte, die Pränataldiagnostik runter. Aber das ist die Frage, ob das gesellschaftlich möglich ist.
Wenn Behindertenverbände warnen, und das tun sie, und zwar, ich zitiere jetzt mal, wenn vorgeburtliche Pränataltests künftig von Krankenkassen bezahlt würden, verändere dies das gesellschaftliche Bewusstsein erheblich. Ist das dann Ihrer Meinung nach übertrieben?
Die empirischen Zahlen sprechen jedenfalls nicht für diese These. Man kann sich das theoretisch natürlich direkt so ausmalen, dass das so wäre, aber Langzeituntersuchungen bestätigen nicht, dass wir durch das, was wir vorgeburtlich, ja, wenn man es scharf nennen würde, an Selektion haben, das automatisch dazu führt, dass man in der Breite ein behindertenfeindlicheres Klima bekommt. Das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Das finde ich verstörend in gewisser Weise. Ich werbe auch immer dafür, dass wir das Leben mit Menschen mit Behinderung für die Familien besser gestalten, noch mehr fördern. Aber das ist das eine. Und das andere ist, ob wir den Frauen und den Paaren verbieten, solche Tests die Krankenkasse eben abrechnen lassen zu können.
Mein dritter Gast im Forum ist die Ärztin Dr. Marion Janke von Pro Familia in Stuttgart. Frau Janke, Sie beraten seit Jahren schwangere Frauen und werdende Eltern darüber, was es alles gibt an vorgeburtlichen Untersuchungen und welche möglichen Konsequenzen die haben. Wie groß ist das Interesse an dem Bluttest auf Trisomie 21 jetzt schon?
Das Interesse ist groß und Paare nutzen das, obwohl sie es selbst bezahlen müssen. Und es nutzen tatsächlich auch Paare, von denen man denkt, dass sie wirklich das Geld nur schwer aufbringen können. Also es hindert sie nicht daran. Es gibt eine relativ große Motivation. Meine Erfahrung, weil Sie sagten in der Beratung, ich berate tatsächlich seit vielen Jahren und würde mir sehr wünschen, dass sehr viel mehr Paare diese Beratung schon vor Inanspruch jeder Pränataldiagnostik wirklich in Anspruch nehmen, um sich vorher schon das zu überlegen, was Frau Mahlstedt vorher schon ansprach. Was mache ich mit den Konsequenzen? Was verspreche ich mir von diesem Test? Und da ist meine Erfahrung, dass die Erwartungen und die Vorstellungen an diesen Test häufig viel zu groß sind und überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also mit dieser Idee, wir wollen gucken, dass alles in Ordnung ist. Niemand kann sehen, dass alles in Ordnung ist.
Und wie ist Ihre Haltung zu der Frage, die dann morgen der Bundestag diskutiert, nämlich sollen Krankenkassen die Kosten für den Test übernehmen? Im Moment wird ja nur diskutiert, ob bei Risikoschwangerschaften.
Ja, da spreche ich natürlich jetzt auch für Pro Familia. Wir plädieren dafür, dass tatsächlich die Kosten übernommen werden für Risikoschwangere. Warum nicht für alle flächendeckend als Screening? Das macht einfach auch keinen Sinn. Und für Frauen mit einem geringen Risiko, die gehen eher ein Risiko ein, dass sie ein falsch positives Ergebnis bekommen. Wir plädieren für diese Freigabe und denken auch, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Es kann nicht am Geld letztendlich scheitern oder liegen, ob ein Paar diesen Test in Anspruch nehmen kann. Wir müssen uns schon sehr konzentrieren auf diesen Test. Der Test hat einfach Vorteile. Herr Professor Dorbruck sagte das vorher schon. Er hat kein Fehlgeburtsrisiko. Das ist ein entscheidender Vorteil und ein frühes Ergebnis. Wir sollten das scharf trennen von der gesamten Diskussion über Pränataldiagnostik. Das ist durchaus was anderes.
Aber ich glaube, man muss auch betonen, was der Test nicht kann. Denn er kann nicht etwas bekämpfen oder eine Linderung bringen, sondern dieser Test ist ein diagnostisches Verfahren. Er legt offen, ob ein Kind eine Trisomie hat, also Trisomie 21, aber auch Trisomie 18 oder 13. Aber er hilft nicht therapeutisch dabei, da etwas zu vermeiden.
Ja, und er kann nicht mal genau sagen, wie dieses Kind sein wird. Das ist, glaube ich, auch was ganz Entscheidendes. Das gehört auch in die Beratung. Der Test kann lediglich sagen, dass dieses Kind drei Chromosomen 21 haben wird. Er kann nichts darüber aussagen, wie sich dieses Kind entwickeln wird. Ja. Und das ist manchen Eltern auch nicht klar. Also jedes Kind ist einzigartig und jedes Kind mit Down-Syndrom ist eben auch einzigartig und die Spanne ist riesengroß.
Herr Dabrock, alle werdenden Eltern wünschen sich ein gesundes Kind. Das ist ein Satz von Ihnen, für den sind Sie kritisiert worden. Aber ist das nicht genau der entscheidende Punkt, warum überhaupt diese ganzen pränatalen Tests durchgeführt werden und warum der Bluttest in Deutschland jährlich ja immerhin schon 100.000 Mal etwa angewandt wird?
Zunächst ist dieser Satz von mir ja aus dem Zusammenhang herausgenommen worden, dass ich dann trotzdem gesagt habe, alle Eltern wünschen sich ein gesundes Kind, aber Eltern nehmen jedenfalls im guten Fall die Kinder auch so an, wie sie sind, weil wir wissen auch alle, die Kinder haben, Kinder sind, ob sie behindert sind oder nicht behindert, welche, die uns zu ungeheurem Glück oder mit ungeheuren Glückserfahrungen beschenken und die uns auch zu Weißglut treiben können. Ja? Und natürlich gibt es bei den einen vielleicht auch im Sinne der Gesellschaft, die behindert, mehr Herausforderungen, aber dass man erstmal als Eltern sich eingesteht, wir wollen ein gesundes Kind haben, glaube ich, ist das Natürlichste der Welt. Und ich fand das wirklich auch sehr eindrücklich, dass Frau Mahlstedt gerade gesagt hat, sie hat keinen Test durchgeführt, hat sich das wohl überlegt und hat dann jetzt aber auch ehrlich gesagt, natürlich habe ich mir gewünscht, dass das Kind nicht Trisomie 21 hat, aber es hat jetzt die Trisomie 21 und jetzt ist sie meine Lola, ja? Punkt, aus Feierabend. Und ich glaube, diese Spannung, um die ging es mir an der Stelle, die sollte nämlich zum Ausdruck bringen, alles in der Gesellschaft tun, damit wir die Vielfalt des Lebens, der Lebensmöglichkeiten weiter bei uns zulassen und andererseits aber auch nicht den moralischen Stab über die Frauen und Familien brechen, die nicht, wie Frau Mahlstedt, sagen, ich kann das tragen, ich kann das für mich ertragen.
Frau Mahlstedt, hatten Sie ein schlechtes Gewissen wegen dieses Wunsches, ich habe mir doch ein gesundes Kind gewünscht, aber jetzt habe ich ein Kind mit einer Trisomie 21?
Nein. Also es ist natürlich schwer, das zu rekonstruieren, aber ich glaube, ich habe es mir nicht wirklich eingestanden. Und für mich war es nach der Geburt meiner Tochter tatsächlich eine richtige Arbeit, mir einzugestehen, dass ich mir ein gesundes Kind, also Trisomie 21 ist ja keine Krankheit, aber ein nicht behindertes Kind gewünscht hätte. Und ich glaube, erst in dem Moment, wo ich als Mutter mir eingestanden habe, keiner will ein behindertes Kind, hat für mich ein Trauerprozess angefangen, der ganz wichtig war. Deswegen fand ich sehr gut, was Herr Dabruck gesagt hat, weil das ist ganz schwer, wenn man ein Kind mit Trisomie 21 hat. Man will es lieben und man will sich auch nicht eingestehen, dass man dieses Kind da, was man bekommen hat, eigentlich gar nicht will. Und das ist ein riesiger Prozess, durch den man durchgeht als Mutter. Weil die eine Seite in einem will das Kind lieben und die andere sieht all das, was es nicht möchte, was man immer gehofft hat, das nicht passiert. Na, passiert es ja doch. Und in diesem Spagat muss man irgendwie leben lernen. Und natürlich macht es einem eine Gesellschaft einfacher, die von vornherein sagt, alle Kinder sind willkommen. Und wenn man weiß, oh Gott, jetzt hast du das bekommen, was du nie wolltest, ist natürlich hart.
Frau Janke.
Oder was keiner will.
Ja, Frau Janke, aus Ihrer Beratungserfahrung bei Pro Familia. Ist es genau die Erwartung, mit der Menschen Kinder bekommen wollen? Sie wollen gesunde Kinder, aber natürlich wollen sie auch eine glückliche Familie werden. Eine Familie, die für alle Kinder gleich viel Zeit hat. Man wünscht sich auch erfolgreiche Kinder. Kinder, die dann später mal auf eigenen Füßen stehen. Da kommt ja manches ins Wanken von dem Ideal Familie, wenn man sich mit dieser Diagnose konfrontiert sieht.
Ja, ich denke, aber die Frage fängt ja schon viel früher an. Ich denke schon, dass sich die Eltern ein gesundes Kind wünschen. Das ist Hauptsache gesund, das ist ein stehender Begriff. Und das gab es in allen Zeiten schon. Menschen haben alles Mögliche dafür unternommen, um sozusagen gegen diese Angst vor einem kranken oder behinderten Kind sich irgendwie zu wappnen. Sie haben gebetet, Rituale durchgeführt. Letztendlich ist Pränataldiagnostik auch nichts anderes als ein moderner Abwehrzauber für diese Angst. Ne? Und das ist, glaube ich, das Problem in der Beratung, dass Eltern, die Beratung kommen, denken, wenn sie jetzt alles machen, was die Medizin anzubieten hat, dann haben sie eine Garantie auf ein gesundes Kind. Und die haben sie natürlich nie. Und Eltern gehen oft in diese Diagnostik, weil sie Beruhigung suchen oder Bestätigung eben, dass das Kind gesund ist, ja? Was auch immer sie alles damit verbinden. Und ich glaube, das ist wichtig, das von vor jeder Diagnostik schon klarzustellen. Was kann die Diagnostik, was kann man erwarten und was machen wir mit den eventuellen Konsequenzen? Für mich ist immer ganz entscheidend, auch in der Beratung vorneweg zu stellen, dass die allermeisten Kinder gesund auf die Welt kommen. Also lange bevor eine Diagnose da ist, schon mit den Eltern darüber zu sprechen. Es ist ja ein ganz, ganz kleiner Teil der Kinder, die tatsächlich dann mit einer Krankheit oder Behinderung auf die Welt kommen und ein noch viel kleinerer Teil, der mit einer Krankheit oder Behinderung auf die Welt kommt, die durch einen solchen Test festgestellt werden kann. Also die allermeisten Erkrankungen entstehen während der Geburt oder in der Schwangerschaft oder natürlich die allermeisten Behinderungen weit nach der Geburt. Also das ist manchen Eltern gar nicht klar. Sie kommen mit einer großen Illusion auch in die Beratung.
Herr Dabruck.
Ja, das finde ich ungeheuer wichtig, dass das deutlicher wird zum Leben, und zwar vor der Geburt bis zu unserem letzten Atemzug gehört dazu, dass wir mal mehr, mal weniger abhängig sind von anderen, dass es die vermeintliche Autonomie, die Perfektion gar nicht gibt, dass wir eben tatsächlich immer krank behindert werden können. Und ich glaube, die Debatte, die wir jetzt führen, ist eben eine Debatte, an der auch die Fragestellungen, wie wollen wir in dieser Gesellschaft leben, wie wollen wir mit Krankheit, mit Behinderung, mit Verletzlichkeit umgehen, symbolisch geführt wird. Und Symboldebatten haben immer einerseits den auch Vorteil, dass an einem Punkt etwas prismenartig debattiert wird. Sie haben aber auch die Gefahr, dass dann genau die Fragestellung, um die es geht, künstlich überhöht wird. Und das, was wir jetzt an den nicht-invasiven Pränataldiagnostiken oder Tests besprechen, ist ja nicht etwas, was wir dem Grunde nach vorher nicht gehabt hätten. Als ob wir jetzt plötzlich einen Dammbruch hätten, als ob wir jetzt plötzlich auf eine schiefe Ebene kämen, sondern seit 1986 gibt es bereits die Möglichkeit, bei Risikoschwangerschaften eine Pränataldiagnostik durchzuführen. Und auch damals war es eigentlich so, jedenfalls nach den ersten Jahren, dass man dann bei einer entdeckten Trisomie keine Therapie hatte, weil Sie das vorhin, Frau Striegel, so gesagt hatten, als ob das jetzt sozusagen neuartig für diese Tests gelten würde, sondern das galt immer schon so. Und wir müssen uns fragen, ob jetzt die Frage der Nicht-Invasivität, also dass es jetzt nur ein Bluttest ist, jetzt noch etwas draufsetzt, eine Schippe draufsetzt, die die Sache plötzlich unanständig macht.
Die Diskussion, die wir jetzt hier führen und die auch insgesamt gerade in der Gesellschaft und in der Politik geführt wird, ist eben deswegen so wichtig, weil viele doch immer noch falsche Vorstellungen haben davon, was dieser Test eigentlich kann. Ich habe es ja schon gesagt, der Test zeigt nur, dass da wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Behinderung ist, aber er verhindert sie nicht. Und mit diesem Wunsch kommen aber sehr viele dann in die gynäkologischen Praxen und wollen diesen Test machen, weil sie Gewissheit haben wollen, dass sie ein gesundes Kind bekommen. Und deswegen muss man das, glaube ich, immer wieder auch sagen. Und auch bei der Diskussion im Bundestag morgen geht es nicht darum zu entscheiden, wird ein Bluttest jetzt zugelassen oder nicht. Der ist schon seit 2012 auf dem Markt. Mhm. Es geht darum, ob die Kosten erstattet werden. Die Kosten waren 2012, waren die noch über die 1000 Euro. Mittlerweile ist der Test schon deutlich günstiger geworden, so um die 200 Euro. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob bei bestimmten Schwangerschaften, bei Risikoschwangerschaften, die Krankenkassen die Kosten übernehmen sollen. Und zwar auch unter anderem wird eben überlegt, naja, die Fruchtwasseruntersuchung ist mit einem hohen Risiko für das Kind bedacht. Bei jeder hundertsten Fruchtwasseruntersuchung kommt es zu einer Fehlgeburt.
Vielleicht muss man sogar noch mal präzisieren. Der Test hat im Grunde seine wirkliche Aussagekraft dahingehend herauszubekommen, dass eine Frau keine Trisomie hat. Schon beim positiven Befund wird es schon so schwierig, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit oder jeder Arzt wird zuraten, nochmal eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen muss. Also das muss man im Grunde nochmal zur Präzisierung sagen, wann dieser nicht-invasive Pränataltest durchgeführt wird. Und umgekehrt muss man, also deswegen wird das Ergebnis sein, er gibt denen in Anführungsstrichen Sicherheit, die ein im medizinischen Sinne negatives Testergebnis bekommen, was also heißt, mein Kind wird keine Trisomie 21 haben. Aber ganz wichtig, wirklich, Frau Janke hat das ja immer wieder jetzt schon betont, weg von den Vorstellungen, dass man dadurch dann das gesunde Kind hat. Das wäre wirklich eine ganz falsche Botschaft und ich glaube, da hat Frau Jank und haben die anderen Beratungsstellen eine ungeheuer wichtige Aufgabe, das eigentlich deutlich zu machen, dass man so eine falsche Erwartung nicht an die Tests haben darf und deswegen haben jedenfalls hat ein Teil des Deutschen Ethikrates schon 2013 in der Stellungnahme zur Zukunft der genetischen Diagnostik auch sich dafür ausgesprochen, dass ein solcher Test, weil es sich um einen genetischen Test handelt, tatsächlich eben auch in die Trias von, egal wann er eingesetzt wird, von Aufklärung, Beratung, Test und weitere Beratung eingebettet ist, damit tatsächlich auch genau diese falschen Erwartungen, die mit Sicherheit bei vielen da sind, ja im guten Sinne desillusioniert werden.
Das ist ja auch die Position der EKD. Die EKD hat im vergangenen Sommer, meine ich, ein Positionspapier veröffentlicht und hat sich auch dafür ausgesprochen, dass die Kosten erstattet werden in bestimmten Fällen, aber eingebettet nur in eine gute Beratung. Und ich denke, gute Beratung, Frau Janke, das ist ein wichtiges Stichwort. Was ist eine gute Beratung?
Eine gute Beratung vermittelt erstmal, sage ich mal, seriöse Informationen, aber sie ist eben kompetent und wertschätzend. Sie ist auch ergebnisoffen. Sie nimmt Menschen so an, wie sie kommen, mit all ihren Ängsten und ihren Bedürfnissen, die sie haben, und schließt letztendlich alle Facetten ein. Also Beratung ist bei Pränataldiagnostik vor der Diagnostik, während und auch danach wichtig. Es gehören ganz viele Themen dazu, auch zum Beispiel das Recht auf Nichtwissen schon früh zu thematisieren. Jemand kann diesen Test ablehnen, das wurde schon gesagt, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.
Und oder auch das Recht zu wissen.
Genau, und das Recht zu wissen. Und es geht natürlich um Respekt. Ich denke, Eltern brauchen in einer solchen Situation Respekt und sie brauchen einfach einen Raum, um über alle ihre Gefühle, Ängste und alle Themen zu sprechen. Es geht nicht um Vorverurteilung oder Verurteilung. Eltern entscheiden niemals leichtfertig, sondern sie machen sich diese Entscheidung extrem schwer. Das ist ein schwerer existenzieller Konflikt, das sagen alle Paare. Und viele Paare sagen in der Beratung, wir hätten es lieber gar nicht gewusst. Da beziehe ich mich jetzt auf Sie, Frau Mahlstedt. Sie haben sich vorher nicht überlegt, ob Sie es wirklich wissen wollen und was es für Konsequenzen hat oder waren eben nicht gut beraten. Und dann stecken Sie in diesen schweren Konflikt. Und wie gesagt, Sie treffen keine leichtfertigen Entscheidungen. Man muss sich immer wieder klar machen, das sind Wunschkinder, um die es da geht. Das sind nicht Menschen, die ungewollt schwanger geworden sind. Oft Kinder, die lange ersehnt wurden. Also das ist wirklich eine extreme Situation. Und viele Eltern sagen auch in der Situation, wir können eigentlich, haben das Gefühl, wir können nur falsch entscheiden. Egal, wie wir entscheiden. Also es ist ein fürchterliches Dilemma. Und ich glaube, da brauchen Eltern einfach viel Unterstützung, Respekt, auch Ermutigung, und zwar für jeden Weg, den sie gehen.
Frau Mahlstedt, Sie haben einen Blog zunächst geschrieben über Ihre Erfahrungen mit Ihrer Tochter und daraus ist dann auch ein Buch geworden. Und Sie sind im Kontakt mit Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom haben. Jetzt weiß ich es nicht ganz genau, ob Sie auch in die Situation kommen, dass Eltern bei Ihnen Rat suchen, die vor der Entscheidung stehen. Soll ich das Kind, das mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Trisomie 21 hat, soll ich das bekommen oder nicht? Sind Sie da auch Ratgeberin?
Ja, ich werde immer mal wieder, es ist vielleicht einmal im Jahr angerufen, Kontakte über das Geburtshaus, wo ich meine Tochter bekommen habe, über Hebammen, auch teilweise über das Down-Syndrom-Infocenter, dass Eltern mich anrufen und um Rat bitten in so einer Entscheidung. Und ich ihnen dann natürlich auch weder für das eine noch das andere direkt rate, obwohl ich sage, natürlich, ich muss es nicht entscheiden, aber ich kann Ihnen erzählen von dem Reichtum unseres Lebens, von der Normalität, auch von den Herausforderungen und vor allem davon, wie es einem im Grunde die Möglichkeit gibt, zu wachsen, über sich hinaus zu wachsen, so ein Kind zu bekommen.
Was fürchten denn Eltern, wenn sie möglicherweise ein Kind mit Trisomie 21 bekommen? Was löst so diese Angst vor dem Down-Syndrom aus?
Also ich glaube, zuerst sind das einfach Klischees, die man im Kopf hat. Also man sieht, also das ist ganz so basisch. Also glaube ich, das ist, man möchte ja ein Kind, mit dem man auch irgendwo so eine gewisse narzisstische Befriedigung, wenn man böse sein will. Man möchte ein Kind, mit dem man sich zeigen kann. Also das ist so ein bisschen Teil des Selbstwertes. Und ein Kind zu bekommen, was so gar nicht dem entspricht, das löst einen riesen Schock aus. Erstmal, glaube ich. Also bei mir war es so und ich glaube bei vielen anderen auch, wenn man ehrlich ist. Natürlich hat man Angst vor der Einschränkung des eigenen Lebens, die über das hinausgeht, über die ersten Jahre, die man sonst einem Kind widmet. Und ja, tatsächlich, da kann ich den Eltern auch nicht sagen, es ist ein Zuckerschlecken. Also es ist eine Herausforderung. Und ich kann ihnen sagen, ihr werdet daran wachsen und ihr werdet dieses Kind lieben, genauso wie jedes andere Kind. Und es ist eine Chance, auch ganz neue Perspektiven auf das Leben zu bekommen, eben ein Kind zu bekommen, was in dieser Leistungsgesellschaft so nicht funktionieren wird. Das bringt einen zum Nachdenken über einen selbst, über das, was man für gutes, lebenswertes Leben hält. Ich glaube, wenn man das Kind in den Händen hält, geht man diesen Weg. Und vorher den zu entscheiden, ich meine, nimm das Leid auf dich, wenn du hindurchgegangen bist, wirst du Glück erfahren. Viele schaffen das auch nicht, selbst wenn sie es wissen. Also
man weiß auch nicht, in welcher Ausprägung die Behinderung sein wird. Der Test sagt nur das, aber er sagt nicht, wie schwer.
Ja, man weiß nicht, wie viele organische Beeinträchtigungen zum Beispiel das Kind noch hat. Also oder das kann ein schwerer Herzfehler sein oder Funktionsstörungen im Magen-Darm-Bereich oder viele andere Dinge, auch dann später Verhaltensauffälligkeiten, die sich entwickeln als sekundäre Behinderung. Man weiß das natürlich vorher nicht, aber ich habe beobachtet, dass gerade Kinder, die auch zum Beispiel einen Herzfehler haben, also Krankheiten in dem Sinne, die auch heilbar und behandelbar sind, zusätzlich zur Trisomie, dass die Eltern da eine bessere Bindung fast aufbauen, weil dann primär erstmal diese Krankheit im Vordergrund steht und diese Behinderung, also quasi diese Trisomie 21, diese Abweichung, erstmal nicht so im Vordergrund ist. Also die Eltern wollen, dass ihr Kind lebt, dass es gesund wird. Und das trägt dann dazu bei, das eher lieben zu können, vielleicht. Ja, ich meine damit eine bessere Bindung aufzubauen, früh.
Angst vor Trisomie 21, sollen Krankenkassen vorgeburtliche Bluttests bezahlen? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Und Frau Janke, mich interessiert aus Ihrer Beratungspraxis, aus Ihrem Beratungsalltag, raten Sie Paaren, die vor der Entscheidung stehen, will ich das Kind oder will ich es eventuell nicht, raten Sie denen mal zu einer Familie zu gehen, die mit einem Kind mit Down-Syndrom leben?
Das ist eine sehr spezielle Frage und ich diskutiere das oft auch mit Beraterinnen. Ich bilde auch Beraterinnen fort und da gibt es sehr unterschiedliche Haltungen. Ich persönlich rate das den Eltern und ich empfehle das den Eltern dann, wenn die Entscheidung gefallen ist. Dann ist das unschätzbar wichtig und wertvoll, solche Familien kennenzulernen, auch sich in Selbsthilfeorganisationen umzuhören, dort Anschluss zu finden und sich dort Rat zu holen. Das sind die Menschen, die wirklich in der Praxis all das erlebt haben, was dann auf einen zukommt. Aber in diesem Entscheidungskonflikt finde ich das sehr schwierig. Da entscheide ich das sehr, sehr im Einzelfall, weil ich denke, es ist unter Umständen auch eine Zumutung für eine Familie mit einem Kind mit Down-Syndrom, wenn quasi so ein Paar in der Schwangerschaft dorthin kommt, dieses Paar besucht und dann nachher sich für einen Abbruch entscheidet. Das finde ich eine enorme Zumutung für eine solche Familie, sich beraten zu lassen, vielleicht auch zu telefonieren, aber von diesen Kennenlernbesuchen nehme ich persönlich Abstand. Das finde ich eine Zumutung.
Herr Dabrock, Sie sind evangelischer Theologe. Hilft manchmal der einfache Satz, nehmen Sie Ihr Schicksal an? Oder ist das dann doch eher zynisch?
Mir hat, muss ich wirklich sagen, das, was Frau Mahlstedt gerade gesagt hat, sehr imponiert, weil sie eben nicht jetzt so ein romantisches Bild gezeichnet hat, sondern eben tatsächlich ehrlich mit sich und anderen gesagt hat, das ist eine besondere Herausforderung, aber wenn du die Herausforderung versuchst anzunehmen und jeder weiß, dass das eine ist sozusagen die Generalrichtung, bei der man Ja sagt und der andere Teil sind die Schwierigkeiten, die man im Alltag auch erlebt und dass das immer so hin und her geht, dass man dann trotzdem sagt, es ist gut so, dass ich das so gemacht habe und ich bin dankbar dafür. Ich glaube, das ist die richtige Haltung und dazu gehören, also die zwei Sachen habe ich mir noch gemerkt, die Sie gesagt haben, das hat auch was mit einem Trauerprozess zu tun, das hat, und dieser Trauerprozess ist auch ein Abstandnehmen von bestimmten narzisstischen Erwartungen, die man dann aber durchbrechen kann hin zu anderen Erwartungen. Und ich finde, das ist eine Haltung, mit sich und anderen ehrlich zu sein, aber dann auch nicht sich runterkriegen zu lassen. Das ist das, und da kommt dann unsere Aufgabe als Gesellschaft, dass man eine solche Haltung, die eben ja auch durch Krisen geht und gehen muss, wirklich dann auffangen kann und dann auch Möglichkeiten schafft, durchatmen zu können und dass das Kind eben und der Mensch eben auch gefördert werden mit Blick auf die Dinge und die Begabungen, die diese Personen dann haben. Das finde ich ist eine Haltung, die beispielhaft dafür steht, wie man in unserer Gesellschaft nicht nur als in Anführungsstrichen Betroffene, sondern auch als Gesellschaft eben mit Trisomie 21, mit Menschen mit Trisomie 21 oder mit anderen Menschen mit anderen Behinderungen umgehen kann.
Jetzt haben Sie aber auf die Frage nach diesem seelsorgerlichen Spruch, nimm dein Schicksal an, elegant nicht geantwortet.
Ja, weil ich finde, nimm dein Schicksal an. Das kann entweder in so eine Art Fatalismus hineingeraten oder es kann auf der anderen Seite in so eine Empörungshaltung hineingeraten. Ja? Und das habe ich versucht, durch diese Ausführungen deutlich zu machen, indem man realistisch ist, aber indem man sich dadurch dann nicht niederdrücken lässt, aber dann auch mit dem Realismus zu den eigenen Möglichkeiten und sich selbst nicht in so ein Bild romantischer Übererwartungen, was ja auch bisweilen an Eltern von Kindern jetzt beispielsweise eben mit Trisomie 21 oft dann so projiziert wird, nach dem Motto, ach, das sind jetzt aber die Übereltern und die sind ganz besonders toll und die haben das Leben im Griff und so etwas. Und das ist nämlich meines Erachtens dann nämlich nochmal eine Belastung, dass man auch da lernt, dass man sich von so einer sozusagen Erwartung an einen selbst im guten Sinne distanzieren darf.
Heute Mittag haben in Berlin sehr viele Menschen demonstriert unter dem Motto Inklusion statt Selektion. Die Lebenshilfe hat dazu aufgerufen, sich an der Aktion #1221 Down ist in, nicht out zu beteiligen. Viele Behindertenorganisationen warnen davor, dass Menschen mit dem Down-Syndrom aussortiert werden sollen und sie lehnen es ab, dass Krankenkassen die Kosten für den pränatalen Bluttest übernehmen. Dazu findet morgen Vormittag am Donnerstag, also im Bundestag, eine offene Debatte statt. Stemmen sich Selbsthilfegruppen von Eltern mit Kindern mit Trisomie 21 und die Behindertenverbände deshalb so gegen die Kostenübernahme des Bluttests, weil sie damit auch gegen den Optimierungswahn der Gesellschaft ein Zeichen setzen wollen?
Wenn Sie die Frage an mich stellen, ich weiß nicht,
an alle?
An alle. Ja, das kann sein und ich verstehe das auch und finde es auch nachvollziehbar, dass man sozusagen darauf hinweist, wir sind da und es ist gut, dass wir da sind und es tut auch der Gesellschaft gut, dass wir da sind. Aber ich möchte dennoch auch sagen, das hatte Frau Janke vorhin erwähnt, bitte nicht den moralischen Stab über die Frauen und Familien brechen, die sagen, wir können das nicht. Ich möchte wirklich niemandem unterstellen, dass er sich, selbst wenn er oder sie, anders als Frau Mahlstedt es getan hat, sich sozusagen diesem Regime der Pränataluntersuchungen unterzogen hat, dass sie leichtfertig eine solche Entscheidung fällen. Wenn wir das unterstellen, egal von wem, dann tun wir auch einem Klima, was freundlich im Umgang mit Menschen, die nicht den Normalerwartungen entsprechen, keinen Gefallen.
Wenn ich auch noch mal was auf die Ursprungsfrage sagen darf, ja, Inklusion klar. Statt Selektion. Also ich finde, dass es da tatsächlich auch einen starken Widerspruch gibt in diesen beiden Haltungen. Und ich fand auch sehr gut, was Herr Dabrock vorhin gesagt hat, dass im Grunde es generell um die Pränataldiagnostik geht, über die wir eigentlich kritisch debattieren müssen. Da ist sozusagen jetzt diese Kassenleistung für den Bluttest nur der Aufhänger, weil es hier tatsächlich Frauen nahegelegt wird, vorgeburtlich eine Selektion selber vorzunehmen. Und es gibt da schon auch einen starken Druck, der gesellschaftlich ausgeübt wird. Der ist sehr sublim durch das Angebot eigentlich auch der Tests, die man doch so leicht machen kann und die auch eben generell angeboten werden. Und wenn so ein Bluttest natürlich Kassenleistung wird, dann wird das noch niederschwelliger, ist wie so eine Teil der Vorsorgeuntersuchung.
Haben Sie das konkret erlebt, Frau Mahlstedt, wenn ich da unterbrechen darf? Weil man liest das ja immer wieder, dass das das ist, was Eltern erleben mit ihrem Kind auf dem Spielplatz. Dann kommen dann irgendwelche anderen Eltern von gesunden Kindern und werfen einen Blick auf das eigene Kind und dann kommen irgendwelche komischen Sprüche. Warum man sich
so, das habe ich jetzt nicht erlebt. Das habe ich nie erlebt, zum Glück. Blicke immer, klar, aber Kommentare nicht. Aber in der Schwangerschaft, in der Untersuchung von der Frauenärztin schon sowas wie, machen Sie diesen Test, damit Sie das Kind rechtzeitig abtreiben können, falls Trisomie 21 diagnostiziert wird. Also O-Ton. Und daraufhin habe ich die Frauenärztin gewechselt und auch mir Gedanken gemacht. Und das ist sehr oft, und ich höre das von vielen Eltern, dass sie das auch gehört haben und dass sie sich richtig gegen die Ärzte wehren mussten, wenn sie ihr Kind zur Welt bringen sollten und wollten. Und das ist ein Riesenproblem. Und da wollte ich nochmal einhaken, auch was Frau Janke vorhin sehr schön gesagt hat. Diese Beratungsprozesse, meiner Ansicht nach, müssen die vor der Durchführung jeder Pränataldiagnostik stattfinden, bevor die Eltern irgendwelche Ergebnisse haben, müssen die quasi gezwungen werden, staatlich verordnet, also wenn man irgendwas bezahlt, so einen Beratungsprozess zu machen, sich zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, Eltern zu werden? Was will ich für ein Kind? Was wird das verändern? So eine Art Elternschaftsvorbereitungskurs, so zusätzlich zum Geburtsvorbereitungskurs, um dann überhaupt erstmal ruhig sich zu fragen, wenn das Ergebnis so oder so ist, wie würde ich mich denn entscheiden? Damit man dann nicht unter diesen Druck kommt und quasi in so einen Kanal gerät, wo man gar nicht mehr anders kann, als irgendwie irgendwas zu entscheiden und sich am Ende drüber zu ärgern, weil man den Kopf nicht mehr hat. Das ist ein unglaublicher Druck. Und ich glaube, das fände ich wichtig.
Ja. Frau Janke.
Genau, an der Stelle möchte ich nochmal einhaken. Also wir machen uns viele Gedanken schon dazu, wie wir diese Beratung mehr und besser etablieren. Es gibt ja psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik. Aber
jeder kann beraten werden, aber nicht jeder muss.
Genau. Und viele Frauen wissen das auch gar nicht. Und die Zusammenarbeit zwischen Ärzten und den Beratungsstellen, die funktioniert an manchen Stellen gut. Wir haben in Stuttgart zum Beispiel einen Qualitätszirkel, einen interdisziplinären, und da funktioniert es hervorragend, aber in manchen Gegenden eben überhaupt nicht. Und Frauen wissen nicht von diesem Recht. Und das Problem ist zudem, dass Pränataldiagnostik immer früher einsetzt. Das heißt, wenn eine Schwangere heute zum Frauenarzt kommt und einen positiven Test hat, dann muss sie quasi schon sofort entscheiden, wie es jetzt weitergeht, welche Diagnostik jetzt gemacht wird. Also sie hat schon gar keine Zeit, sich zu freuen, dass sie schwanger ist, sondern es geht sofort los, was macht man jetzt alles? Und deswegen die Beratung vor Inanspruchnahme von Tests oder Pränataldiagnostik, die funktioniert nicht wirklich gut. Die meisten Frauen kommen dann zur Beratung, wenn sie eine Diagnose haben oder vielleicht sogar auch erst nach einem Abbruch, einem Schwangerschaftsabbruch.
Also am besten wäre es, wie es, glaube ich, auch Frau Mahlstedt gesagt hat, zwei Menschen, die miteinander ein Kind bekommen wollen, sollen sich schon, bevor es zur Schwangerschaft kommt, am besten mit den Gedanken auseinandersetzen.
eine schwierige Vorstellung, ja. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist immer ungünstig. Ja. Auch in der Frühschwangerschaft ist es ungünstig, sich mit all diesen Fragen und diesen komplexen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, wir müssen mehr dahin kommen, dass die Gesellschaft viel mehr darüber diskutiert, dass es klar ist, dass im Ethikunterricht oder auch in der Schule, in den höheren Klassen über solche Themen gesprochen wird, dass es klar ist, da gibt es nicht schwarz und weiß oder da gibt es nicht einen Test, den man einfach mal schnell so macht und dann hat man eine Garantie für ein gesundes Kind, wie ich vorher sagte, sondern es muss sehr viel mehr insgesamt eine Sensibilisierung für die Komplexität und auch die Konsequenzen dieser Pränataldiagnostik geschaffen werden. Und ich glaube, erst wenn man erst mal schwanger ist, dann ist es fast schon zu spät, weil dann läuft ja im Prinzip der ganze Prozess schon an.
Der Präsident des Fachverbands der niedergelassenen Pränatalmediziner, Alexander Scharf, hat in einem Interview gesagt, dass Schwangerschaft heutzutage angstbesetzt sei. Und in der FAZ hat eine Redakteurin geschrieben, Schwangerschaft sei ein medizinisch überwachtes Projekt der Optimierungsgesellschaft, in der jede Beschränkung und Behinderung als Verlust angesehen wird. Also lastet da doch ein zu großer Druck auf Frauen, ein perfektes Kind zur Welt zu bringen?
Ich denke schon, wir erleben das ja auch. Wir erleben Schwangere höchst verunsichert, von Anfang an. Und sie haben immer das Gefühl, etwas zu versäumen, nichts falsch zu machen. Es gibt viele Anzeichen dafür. Die hohe Sektiorate ist auch ein Ausdruck einer Angst natürlich. Viele von diesen Kaiserschnitten sind Wunschkaiserschnitte, wo die Frauen sagen, da will ich kein Risiko eingehen, wo auch Beratung Not täte. Aber dieses Prinzip guter Hoffnung zu sein, das erscheint vielen völlig überholt. Guter Hoffnung sein, was heißt es denn? Hoffen heißt Vertrauen ohne zu wissen. Und dazu braucht man ziemlich viel Mut. Und man braucht auch Ermutigung, man braucht gute Bedingungen. Und da glaube ich, müssen wir ansetzen. Haben Schwangere, haben junge Familien heute die Bedingungen, um diesen Mut aufzubringen, sich einfach auf dieses Wagnis einzulassen? Und Schwangerschaft und Geburt wird immer ein Wagnis bleiben und hat immer einen großen Teil Schicksalhaften. Das können wir nicht kontrollieren, da können wir noch so viel Technik in Anspruch nehmen.
Darf ich da
kurz? Frau Mahlstedt, gerne.
Genau, eine Erfahrung. Ich habe gerade in der Verwandtschaft eine Geburt nochmal miterleben dürfen und da mitbekommen, wie angstbesetzt die Schwangerschaft wurde durch die vielen Vorsorgeuntersuchungen. Es ist eine Frau, die immer wieder erzählt hat, wie traumatisiert sie nach jedem Ergebnis der Normabweichung nach so einer Untersuchung wieder zurück nach Hause kam und von ihrer Hebamme, die sie zusätzlich hatte, immer mühevoll wieder aufgebaut werden musste, um zu diesem Grundvertrauen zurückzukommen, was sie eigentlich hatte. hätte. Mhm. Also da hat auch tatsächlich diese Illusion, die da erzeugt wird, diese Kontrolle, die durch das medizinische System suggeriert wird, den Effekt, dass man Angst hat, dass man, wenn immer das Ergebnis nicht optimal ist, man in Sorge gerät. Das ist meine Beobachtung.
Jetzt ist, darf ich vielleicht auch noch eine, weil es wirklich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Ich will, obwohl ich so die innere Tendenz habe, Ihnen beiden, Frau Mahlstedt und Frau Janke, sofort zuzustimmen in allem, was Sie gesagt haben, aber einfach noch eine andere Perspektive reinbringen. Zum einen, ich glaube, also damit man nicht in so eine Verfallsgeschichte hineingerät. Ich glaube, Schwangerschaft, das habe ich auch, glaube bei Frau Janke auch mitgehört, war auf die eine oder andere Weise immer schon auch mit Angst, also trotz guter Hoffnung auch mit Angst besetzt. Früher viel stärker noch aus medizinischen Gründen. Es war ja noch viel gefährlicher durch die größten Teile der Menschheitsgeschichte für die Frau. Und zum anderen natürlich auch mit Hoffnungen. Sie hatten am Anfang mal von Abwehrzaubern gesprochen. Also ich glaube, das muss man sagen, wir tun das nur mit den medizinischen Mitteln, die wir heute haben. Und wir werden, glaube ich, auch nicht das Rad zurückdrehen und sagen, jedenfalls in der Breite der Gesellschaft, und sagen, wir tun jetzt mal so, als ob wir das nicht wüssten, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt. Und deswegen, glaube ich, muss es darauf ankommen, was Frau Janke gesagt hat, also ermutigen und Mut machen unter den Bedingungen, die wir jetzt haben. Und das hieße für mich tatsächlich, dass man eben nicht so hineinschlittert in diese ganze Diagnosekaskade, sondern dass deutlicher wird, wann welcher Schritt gegangen wird und nicht man sich plötzlich wundert, wo man dann eine Situation hat, dass man gar nicht mehr eigentlich wirklich reagieren kann, sodass man sagen kann, ja, ich habe versucht, unter den besten Möglichkeiten und nach bestem Wissen und Gewissen der Situation umzugehen. Ja, also ich glaube, wir werden es nicht zurückdrehen und deswegen müssen wir gucken, wie wir heute die Frauen und die Paare stärken, dieser Situation damit umzugehen. Und dazu zählt dann auch, wenn Menschen, wenn Familien, wenn Frauen wie Frau Mahlstedt sich entschieden haben und zu sagen, ich möchte das nicht, dass das eine völlig veritable und gleichberechtigte mit allen Konsequenzen Entscheidungsmöglichkeit ist und man nicht gesagt hat, hättest du doch.
Und dazu sind natürlich Signale der Gesellschaft nötig, genau, die aussenden, klar, jedes Leben ist willkommen, auch wenn es nicht gerade tiptop fit ist, ja, wie das die Leistungsgesellschaft doch ganz gerne immer haben möchte von ihren Bürgern. Wie ist es denn, Herr Dabruck, ist die Gesellschaft offener und toleranter geworden in den letzten Jahren im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Oder ist sie das nicht? Also da sind sich, glaube ich, die Menschen, die diskutieren über diese Frage im Moment gar nicht so richtig einig.
Ja, also daran sieht man, gerade wenn man sich die Untersuchung dazu anguckt, wie viel tatsächlich, wie man heute immer so schön sagt, von Framing abhängt. Die einen sagen, naja, wenn jetzt in irgendeinem Jugendgästehaus eine Gruppe Menschen mit geistiger Behinderung ist und eine andere Gruppe und die andere Gruppe beschwert sich, dann ist das ein Zeichen von Normalisierung geworden. Ja? Und die anderen sagen, nee, ist es ein Zeichen zunehmender Diskriminierung geworden. Jedenfalls Langzeituntersuchungen von den 50er Jahren bis heute zeigen, dass insgesamt durch das, was wir sozusagen über die Kultur der Inklusion versucht haben, mehr und mehr in der Gesellschaft selbstverständlich zu machen, ist schon eine insgesamt positivere Einstellung zum Leben mit Behinderung, auch mit geistiger Behinderung gibt. Das heißt aber eben nicht, dass dadurch das Leben leichter wird. Und es ist erst recht kein Grund zu sagen, dann lehnen wir uns mal schön zurück und sagen, es ist alles gut. Sondern ich glaube, in jeder Gesellschaft, in jeder neuen Generation muss diese Bereitschaft zur Inklusion, also Vielfalt als Geschenk in der Gesellschaft wahrzunehmen, immer wieder neu gefordert und vor allen Dingen gefördert werden.
Frau Mahlstedt, wäre es für Sie dann anders gewesen in den ersten Jahren mit Ihrer Tochter Lola mit Down-Syndrom, wenn dieses Klima gewesen wäre? Ja, jedes Kind ist so, wie es ist und es muss nicht so gefördert werden, wie es die derzeit beste Therapie ermöglicht.
Ja, definitiv. Also das ist der Leistungsdruck unserer deutschen Gesellschaft auch, dem ich da quasi ein bisschen zum Opfer gefallen bin und wo ich auf den Zug aufgesprungen bin, auch auf meine eigenen Prägungen vielleicht, leistungsorientiert selber zu sein. Und Lolas Vater ist Spanier und in der dortigen Gesellschaft waren wir auch natürlich viel und dort ist ein ganz anderer Umgang mit den Kindern gewesen und das hat es mir sehr erleichtert, einfach irgendwo hinzukommen, wo die Leute nicht fragen, was hast du schon alles gemacht und wie entwickelt sie sich, sondern sie einfach in den Arm zu nehmen, zu knutschen, sagen, oh, qué guapa, wie hübsch oder so. Und ja, gut, definitiv ist das ein Unterschied.
Angst vor Trisomie 21. Sollen Krankenkassen vorgeburtliche Bluttests bezahlen? Darüber haben in diesem SWR2-Forum diskutiert der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, der evangelische Theologe Professor Peter Dabrock, die Ärztin Dr. Marion Janke von Pro Familia in Stuttgart und die Autorin Dr. Amelie Mahlstedt. Sie ist Mutter von Lola, einem Mädchen mit Down-Syndrom, und sie hat über ihr Kind das Buch geschrieben »Lolas verrückte Welt«. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese engagierte Diskussion. Mein Name ist Sonja Striegel.